Friday, ein Podcast deiner Volksbank Jever.
Moin zum Friday, zur neuen Episode. Heute haben wir jemanden ganz besonderen zu Gast. Wir haben es jetzt insgesamt anderthalb Jahre versucht, ihn hier zu uns in den Podcast zu bekommen. Herzlich willkommen, Maximilian Graf von Wedel.
Vielen, vielen Dank.
Hallo Maximilian, schön, dass wir es endlich geschafft haben. Zu meiner Linken sitzt hier heute Thomas Schwerst dabei, den habt ihr auch schon mal bei uns im Podcast gehört. Hallo Thomas.
Ja, moin Marco.
Thomas ist ja hier bei uns in der Volksbank Jever unser Energieexperte und da wir heute auch über das Thema Energie sprechen wollen und Maximilian kurz vorstellen möchten und sein großes Projekt, was viele vielleicht in der Region schon mal gesehen haben, zur Rechten, wenn man die A29 Richtung Oldenburg runterfährt. Aber Maximilian, vielleicht magst du dich erstmal unseren Hörern vorstellen oder den vorstellen, die dich noch nicht kennen.
Gerne, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich sehr auf die spannende Diskussion heute zum Thema Energie, wenn ich das so weit richtig verstanden habe. Also vielleicht ganz kurz zu mir, so in zwei, drei Bulletpunkten. Max Wedel, ich bin geboren in Hamburg, großteils aufgewachsen in Gödens, aber auch habe meine Schulzeit international verbracht, habe in Wien und London BWL und Informatik parallel studiert. Ich bin also sozusagen BWLer und der englische Titel ist Software Engineer. Habe einen Großteil meiner Ausbildung in Strategieberatung verbracht. Das heißt, ich habe Unternehmen dabei geholfen, ihre Strategie neu auszurichten, einzuführen etc. Mit einem sehr starken Fokus auf IT. Das heißt, ich habe hauptsächlich IT-Strategien gemacht im Bankensektor und im allgemein im Finanzsektor, etwas Automobil. Habe dann einige Jahre im Venture-Capital-Bereich gearbeitet als Fondsleiter, bei einem kleinen Fonds aufgebaut. Und seit 4 Jahren bin ich zurück im heimischen Unternehmen und habe sozusagen im Bereich Gödens den Bereich Energie übernommen und führe den und leite den die Friesen Elektra.
Ist schon der erste Punkt, den wir gleich auch ansprechen wollen. Und ich habe es ja in der Einleitung auch schon mal gesagt, also wenn man seit einigen Jahren ja Richtung Oldenburg die A29 runterfährt, dann sieht man da ganz, ganz viele PV-Anlagen und Windkraftanlagen. Und jeder, der in den letzten Jahren vielleicht mal die Zeitung aufgeschlagen hat oder die Zeitung online gelesen hat, der hat vielleicht schon mal den Namen Friesen Elektra gehört. Und ihr habt ja auch ein ganz cooles Merchandise. Ihr fahrt hier mit einem E-Auto auch durch die Gegend, habt auch einen Hoodie an mit der Friesen Elektra drauf. Also der eine oder andere mag das schon mal gelesen haben, aber vielleicht magst du uns mal erzählen, wer oder was ist denn eigentlich die Friesen Elektra?
Also die Friesen Elektra ist ein Familienunternehmen von uns als Familie Wedel. Ich führe das. Und wir haben uns ganz klar die Mission auferlegt, dem Klimawandel entgegenzugehen, beziehungsweise, wenn man das positiv formuliert, wettbewerbsfähigen grünen Strom und grüne Energie zu liefern, aus der dann regional Wertschöpfung entstehen kann. Das ist unser übergreifendes Ziel. Das fängt im ersten Schritt damit an, dass wir Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen bauen und betreiben, um dann Strom zu produzieren. Und im nächsten Schritt dann, das ist das, was man auch in Sande an der Autobahn sieht, diesen Strom möglichst, wir nennen das immer veredeln. Ein bisschen wie man in der Landwirtschaft. Man hat, wenn man das mal vergleicht, gleich zu Getreide. Man erntet das Getreide und lagert es erstmal. Und dann verkauft ein Landwirt das. Und der nächste Veredelungsstück ist, Schritt zum Beispiel ist eine Mühle. Und wir wollen als Friesen Elektra nicht nur die Produktion von Strom machen, sondern auch den nächsten Schritt mitgehen, der Veredelung. Und das ist im Strombereich zu sagen, man speichert den Strom oder macht ihn speicherbar. Diese beiden Faktoren, das eine ist klassisch eine Batteriespeicher, das kennt jeder von zu Hause, der eine PV-Anlage hat, setzt auch einen kleinen Speicher dazu, dann kann man seine Waschmaschine mit seinem eigenen selbstgemachten PV-Strom auch nachts laufen lassen oder das Elektroauto laden. Der zweite Paar speicherbar machen ist das Thema Wasserstoff, dass wir sagen, wir möchten den Strom auch zu Wasserstoff umwandeln, weil er dort in Form von Wasserstoff als Molekül ganz anders speicherbar ist und auch ganz anders transportierbar als Strom. Ihr kennt das alle von eurem, wenn man mal euer Mobiltelefon nehmt und ladet es komplett auf, macht es aus und tut es in die Schublade. Nach einer Woche oder so ist es trotzdem leer. Das ist sozusagen deswegen diese beiden Speichermethoden. Also kurz gesagt, in der Friesen Elektra ein regionaler, familiengetriebener Energieerzeuger.
Wenn wir jetzt so Richtung Oldenburg fahren, dann sehen wir ja diese Riesenanlagen. Über was für eine Anlagengröße sprechen wir denn da?
Das sind Status quo 130 Megawatt installierte Leistung. Mhm. Und davon sind es 107 Photovoltaik und 23 Wind. Das ist der Status quo.
Und im Jahr, also diese installierte Leistung, also wie viel Kilowatt Peak werden da im Jahr geerntet?
Wieder zurück bei der Landwirtschaft. Ja. Also das kommt ja immer drauf an, wie man es rechnet. Aber wir sagen immer, ungefähr 30.000 Haushalte versorgen wir mit der Anlage mit Strom, mit der PV-Anlage. Und wir haben es mal so ausgerechnet, dass der Standort an sich mit Strom und Wind ungefähr so viel Strom produzieren kann wie die Haushalte in Friesland oder Wilhelmshaven. Also entweder oder. Ich finde es ganz spannend zu sehen, dass in Anführungszeichen dieses kleine Stück Erde erneuerbar ganz Friesland, die friesländischen Haushalte mit Strom versorgen könnten.
Das ist schon viel, also richtig viel. Also 30.000 Haushalte, das ist eine wahnsinnig hohe Summe. Also damit hätte ich jetzt persönlich auch gar nicht gerechnet, dass es so viel ist. Jetzt verkauft ihr den Strom ja aber nicht an den Endkunden, an die direkten Haushalte, sondern ja wahrscheinlich eher an Firmen. Seid ihr da in einer Strombörse oder macht ihr das ja tagesaktuell, dynamischer Strompreis? Also es sind wahrscheinlich jetzt wieder zwei Fragen in einer. oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt's feste Verträge?
Also wir agieren eigentlich ausschließlich mit festen Verträgen. Und wenn wir Strom haben, den wir verkaufen können, machen wir Ausschreibung und gucken, dass wir tatsächlich in erster Linie versuchen, wir mit regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, denen wir den Strom dann für einen Zeitraum zwischen 10 und 15 Jahren fest vermarkten. Und so ist es jetzt auch bei dem Photovoltaikstrom. Der geht gesamthaft an die Salzgitter AG. Und die Salzgitter AG nutzt diesen Strom und diesen grünen Strom, um dann grünen Stahl herzustellen. Hier, das war einfach für uns, wie nennt man das? Der Topf hat auf den Deckel gepasst. Salzgitter braucht sehr viel grünen Strom, um ihr neues Produkt grünen Stahl zu produzieren. Dafür brauchen die den und wir haben einen regionalen Partner, verlässlichen Partner gesucht, der auch mit so großen Strommengen umgehen kann. Und das passt perfekt.
Sind dann noch weitere Anlagen geplant oder ist es jetzt nur beim Status quo, wo man sagt, das reicht jetzt erstmal oder soll in Zukunft noch mehr produziert werden?
Also in Sande an sich bauen wir nichts mehr. Also beziehungsweise da haben wir noch, ich glaube, drei Windkraftanlagen, an denen wir planen, die dann noch dazu passen. Dann ist das Bild dort aber vollständig. Wir als Friesen Elektra sind aber in Niedersachsen unterwegs und planen in Niedersachsen weitere Anlagen. Das ist etwas, was wir tagtäglich tun. Also wir bauen tagtäglich Windkraftanlagen und PV-Anlagen. Vielleicht um da nochmal, um dem Kind einen Namen zu geben. Wir haben, das war auch mein Antritt vor 4 Jahren, als ich nach Göns gekommen bin, gesagt, wir möchten nicht klassisch wie die meisten Windkraft- und PV-Anlagen sind übers EEG getrieben und werden sozusagen Stecker in die Steckdose und dann geht der Strom da rein. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen etwas größer denken und sagen, wir versuchen den Strom nicht nur als reines sozusagen Getreide, was dann in den LKW geht und weg, sondern versuchen, nächste Wertschöpfung mitzudenken. Und so haben wir den Standort Sande, wir nennen den auch hybriden Energiepark Sande, gedacht, wo wir PV und Wind kombinieren. Das ist schon mal die erste Möglichkeit, um die Kurven von unterschiedlichen Stromarten etwas übereinander zu legen. Und ihr seid Banker, ihr weißt, umso mehr ich Kurven übereinander lege, umso glatter wird plötzlich ein Bild. Und umso glatter ein Stromprofil ist, umso hochwertiger ist es. Also umso näher ist es am Verbraucher, weil der Verbraucher meistens ja nicht so funktioniert wie entweder das Windprofil oder das PV-Profil, aber die Kombination wird schon deutlich besser. Plus, wir planen an diesem hybriden Energiepark auch gleichzeitig Wasserstoff und Batterie. Dass wir versuchen, alles an einem Ort zu zentralisieren und zusammenzubringen, um dann noch ein besseres Produkt anzubieten und auch weniger Druck aufs Netz zu geben. Umso stärker wir selbst in der Lage sind, den Strom zu tarieren oder gleichmäßig zu liefern, umso besser ist es natürlich auch fürs Netz. Mhm. Und dieses Konzept des hybriden Energieparks, das wollen wir nicht nur in Sande machen, sondern machen das auch bewusst auch in anderen Landkreisen. Also in Cuxhaven planen wir gerade einen hybriden Energiepark mit einem sehr, sehr ähnlichen Konzept. Also wir versuchen eher dieses hybride Energieparksystem zu nutzen, was es so an sich nicht gibt. Und das machen einige jetzt auch, aber das ist sozusagen unsere Grundidee gewesen.
Das Thema Netzausbau ist sicherlich nochmal ein ganz spannendes Thema. Wie siehst du denn den Netzausbau aktuell bei uns? Also man hört immer mal wieder von Unternehmen, dass es zu langsam vorangeht mit dem Netzausbau, dass nicht alle Leistungen so abgebildet werden können. Insofern würde es ja sicherlich dann sehr zu eurem Vorteil sein, wenn ihr denn diese Möglichkeiten mit Batteriespeicher und eben auch Wasserstoff in Kombination auch hättet.
Absolut. Also wir planen, also das sind nochmal zwei Antworten darauf, oder ich versuche das mal zu zwei teilen. Zum einen sind unsere hybriden Energieparks so ausgelegt, dass wir leicht mehr produzieren können an Strom oder auch produzieren, als der Netzanschluss ab kann. Mhm. So, das können wir für uns können wir das rechnen, wenn wir mal eine Spitze haben. Ich sag mal so, einfach gesagt. Das deutsche Netz ist so ausgelegt, wie wir Deutschen sind. Hosenträger und doppelter Boden. Will heißen, ein deutsches Netz oder ein deutsches Kabel, was ihr in der Luft hängen seht, also eine 220, 380 KV-Leitung, die großen Überlandleitungen, die sind, wenn ich das jetzt, ich versuche es mal einfach darzustellen, da gibt es noch x Rechnungen dahinter, aber mal, um es einfach darzustellen, die sind ungefähr maximal zu ungefähr bummelig 60% ausgelastet. Nie mehr. Da ist immer eine rund 40%ige Reserve drauf. Das ist auf der einen Seite total gut, deswegen kennen wir in Deutschland einfach keine Stromausfälle. Wenn man das in anderen Ländern, Portugal, Frankreich etc., sind Stromausfälle doch schon häufiger. Aber das heißt, auf der anderen Seite sieht man auch, wie viel Luft in unserem Netz ist. Wir jedoch als sozusagen in unseren hybriden Energieparks gehen da ans Maximum ran, sondern eher gehen sogar drüber, rein rechnerisch, weil wir sagen, der Moment, wo ich den 100%igen Netzanschluss brauche, wie oft habe ich den? Den habe ich ja nur, wenn es meinetwegen 12 Uhr mittags ist und die PV-Sonne perfekt läuft, also es ist auch noch sozusagen zwischen Juni und Juli, das ist schon runtergebrochen auf 2 Monate. Plus dieser Tag, wenn das dann perfekt ist, muss dann auch noch richtig viel Wind laufen, dass die Windkraftanlagen an der Nennleistung laufen. Dann habe ich den Punkt, wo ich über den Netzeinspeisepunkt rübergehe. Und da sagen wir, das auf 10 Jahre Laufzeit sind maximal, beispielsweise kommt auf jeden Standort auch an 10 Tage. Diese 10 Tage, da kappen wir dann die Leistung und nehmen den Umsatzausfall meinetwegen in Kauf. Oder drehen so weit und sagen, naja, wir schrauben den Netzanschluss runter und die Leistung, die wir nicht einspeisen können, die verarbeiten wir dann in der Batterie oder im Wasserstoff oder. Also damit, das ist sozusagen der nächste Punkt, wo wir versuchen, für uns selbst mehr aus einem Netzeinspeisepunkt rauszuholen. Aber du hast mit deiner Frage komplett recht. Und jetzt kommt der zweite Teil. Der Netzausbau ist natürlich etwas, was den Ausbau der erneuerbaren Energien hemmt momentan. So, das kann man nicht anders sagen. Und der geht sozusagen aus Perspektive eines Entwicklers von Windkraftanlagen und PV-Anlagen zu langsam. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Ausbau von Netzen einfach keine Tätigkeit, die schnell geht. Wir haben extrem aufwendige Genehmigungsverfahren nach wie vor in dem Bereich. Die werden zwar ein bisschen kürzer, aber die sind trotzdem immer noch sehr aufwendig. Wir haben natürlich auch regionale, natürlich Netzausbau betrifft viele, viele Menschen und die müssen in dem Bereich auch mitgenommen werden. Das ist auch ein zeitaufwendiger Prozess. Plus die Ressourcen, die diese Netze bauen, von Baggern bis zu Kabeln, sind momentan in allen Projekten, die es gibt, massiv gefragt. Das heißt, überhaupt an die Ressourcen ranzukommen, ist nicht einfach. Und deswegen ist das zusätzlich auch noch ein sehr großer Kosteninvest. Deswegen, ja, das geht zu langsam. Auf der anderen Seite ist es auch eine riesige Aufgabe, eine Transformation, die wir zusätzlich brauchen. Ich glaube, da ist es sinnvoller, dass man noch schlauer mit den einzelnen Netzknotenpunkten umgeht und guckt, wie man eine Dezentralisierung auch in das System bekommt. Plus auch, das Netz ist ja jetzt so ausgebaut, dass es oder soll so ausgebaut sein, dass es dann die Maximalleistung abfangen kann. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass wir schauen, wie kann man denn bewusst gezielt aus dem Netz dann in dem Moment, wo wirklich viel passiert, auch etwas rausnehmen, um dann entsprechend Gegengewicht zu haben. Und da kommt wiederum auch das Thema Großbatterien, große Wasserstoffanlagen ins Spiel, die dann das tarieren. Und ich glaube, wir müssen uns als Deutschland auch ein bisschen Ruhe und Zeit geben, dass so eine Transformation nicht in anderthalb Jahren zu machen ist, sondern das wird 10 Jahre brauchen. Und das wird auf dem Weg mal, da wird eins schneller gehen. Jetzt geht gerade der erneuerbare Energieausbau sehr schnell. Die Netze kommen nicht nach, dann wird das andere wieder nachlassen, dann geht es wieder umgekehrt. Ja, aber das ist so ein, wo gehobelt wird, fallen Späne.
Das glaube ich auch. Aber es ist ja eigentlich schön zu sehen, dass ganz, ganz viel passiert, also gerade in dem Bereich erneuerbare Energien. Also egal, ob ich jetzt das klassische Einfamilienhaus habe, wo viel in erneuerbaren Energien oder mit erneuerbaren Energien schon investiert wird und natürlich dann aber auch so wie bei euch jetzt in hybriden Park. Gerade das Thema Wasserstoff ist, glaube ich, auch ein sehr zukunftsträchtiges Modell, möchte ich es mal nennen, und ich glaube auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Wäre es für dich, wenn du so drüber nachdenkst, wünschenswert, energieintensive Unternehmen auch in der Region noch zu haben? Also wo du dann sagen kannst, okay, ich produziere jetzt wirklich so gut und kann es gleich direkt abgeben?
Definitiv. Also nochmal als Bürger von Sande, Bürger von Friesland, glaube ich, und auch, glaube ich, ein Bürger, der für immer hier bleiben wird, wünsche ich mir natürlich, dass wir eine prosperierende Region sind. Jedes energieintensive Unternehmen führt ja auch zu Investitionen in unsere Region und Steuern als auch Arbeitskräfte. Also aus der Perspektive sage ich erstmal Daumen hoch. Und ich glaube auch, wir haben als Region wirklich viel zu bieten, weil wir so viel grünen Strom haben oder grüne Energie, um grüne Wertschöpfung zu betreiben. Und auch früher war es schon immer so, die Unternehmen gehen dahin, wo die Gegebenheiten günstig sind. Und unser Wirtschaftsminister sagt es ja auch immer, Energie, Industrie folgt Energie. Das war, so ist das Ruhrgebiet entstanden. Mhm. Also von daher würde ich das sehr begrüßen, wenn das passiert, und sehe es auch als einen sehr sinnvollen Weg, um unsere Region hier zu entwickeln. Gleichzeitig glaube ich, dass sowas nicht in 2 oder 5 Jahren passiert, sondern das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte läuft und funktioniert und wo wir als Region dann auch konstant bleiben sollten und auch ruhig bleiben sollten, um das rüberzubringen.
Vielleicht können wir jetzt nochmal in eure Richtung so ein bisschen schauen, und du hattest gerade schon das Thema Wasserstoff und Speicherung der Energie auch angesprochen, also Batterien. Wie sind denn eure Pläne jetzt für die nächsten Jahre? Das meines Wissens sind das ja jetzt 2 große Zukunftsprojekte, die ihr da jetzt noch angehen wollt. Vielleicht magst du uns da schon ein wenig zu euren Plänen erzählen.
Gerne, gerne. Also nur zum Verständnis. Das Wasserstoffprojekt, das große Wasserstoffprojekt, das nennen wir Wasserstoffpark Friesland. Ganz bewusst, das ist ein in dem Fall wirklich Elektrolyse-Wasserstoffpark. Der Ursprung der Idee kam durch die Wasserstoffstrategie von Altmaier, dem Wirtschaftsminister Altmaier, oder zumindest in seiner Zeit ist die erste große deutsche Wasserstoffstrategie entstanden, die beschrieben hat, wir brauchen als Sektorenkopplung, als ausgleichendes Element in unserem Energiesystem eine Technologie, die im großen Maße Strom verbraucht und diesen dann speicherbar macht, beziehungsweise dann verfügbar macht für die Industrie, zum Beispiel Stahlindustrie, Chemieindustrie. Und als zweiten Punkt diesen Wasserstoff als Energieträger zu nutzen, um auch Energie, grüne Energie weltweit einzukaufen und zu importieren. Das sind die beiden Standbeine. Und als diese Strategie rauskam, haben wir uns hingesetzt und gesagt, das ist genau das, wo wir auch dran glauben, wie wir verstehen, dass das Energiesystem sich transformieren kann, und haben bei diesen Gedanken festgestellt, dass die Region Wilhelmshaven und Friesland eine essentielle Rolle in dieser geostrategischen Änderung spielen wird. Und dabei ist uns aufgefallen, dann seitdem entwickeln wir das Thema Wasserstoff und seitdem entwickeln wir den Wasserstoffpark. Man muss dazu sagen, Wasserstoff ist ein Kollege eurer Zunft, ein Investmentbanker aus London, sagte, Max, that's a big boy game. Also er meinte damit, es gibt ungefähr 10 bis 15 Firmen weltweit, die den Bereich Wasserstoff, die damit spielen können. Weil das riesige Investitionen sind, plus die Wasserstoffproduktion in so einen Gesamtorganismus eingewoben werden muss, sonst funktioniert die. Die ist nicht ein singulär zu betreiben. Also wenn sie jetzt, und das ist der Grund, warum wir diesen Park entwickelt haben und sofort gesagt haben, das ist ein Park, in dem mehrere Unternehmen sich ansiedeln können, um Elektrolyse, Wasserstoffelektrolyse zu betreiben. Wir jedoch als Friesen Elektra, wir sind höchstens ein Möglichmacher. Wir haben verstanden, dass die Fläche relevant ist, dass alle Pipelines da lang laufen, die da lang laufen müssen. Wir ausreichend Strom, ausreichend Wasser haben, die Region mitgenommen wird. Wir schauen, dass die Genehmigungen kommen, etc. Das ist das, was wir in dem Fall machen. Aber die Investitionen und das Betreiben dieser Anlagen selbst, wie gesagt, Big Boy Game. Da zählen Spieler wie die RWE. Die ist groß genug, um sowas zu machen. Große, große Energiekonzerne, die weltweit tätig sind, sind in der Lage, solche Anlagen zu betreiben, geschweige denn sie zu finanzieren. Und das ist sozusagen das Wasserstoff, der Wasserstoffpark Friesland bietet sozusagen diesen internationalen und als nationalen Konzernen hier an der perfekten Stelle zu investieren, um Wasserstoffelektrolyse zu betreiben, um Strom aus der Nordsee, aus unserer ganzen norddeutschen Region bis hin zur Ostsee, soweit ist das angebunden über die Leitung, Offshore-Strom aus der Ostsee, Nordsee etc. zu bündeln, wenn der Strom da ist, Wasserstoff zu produzieren und dann in die Leitungen geben, die sowieso da sind durch den Import über Wilhelmshaven, und dann ganz Deutschland und gegebenenfalls Europa mit Wasserstoff zu versorgen. Und um ein Gefühl für die Größe zu kriegen, diese Unternehmen planen jetzt in Sande im Wasserstoffpark Friesland rund 2,4 Gigawatt Elektrolyseleistung zu errichten. Also ich glaube, ein klassisches Kohlekraftwerk hat sowas zwischen 500 und 750 Megawatt, also 0,5 bis 0,75 Gigawatt. Ein altes Atomkraftwerk hatte mal ungefähr 1 Gigawatt und die neuen Atomkraftwerke haben rund, ich glaube, 2 bis 2,5 Gigawatt. Um ein Gefühl zu kriegen, das ist ungefähr ein neues Atomkraftwerk an Leistung. Also das ist ein riesiges Projekt, wo wir an dem wir arbeiten und was unsere Vision ist. Und das ist für uns als Region, glaube ich, super spannend, solche Investitionen herzubekommen.
Das glaube ich auch. Also nicht nur, weil das von der Investition eine Riesensumme sein wird, sondern auch wegen der Wertschöpfung, wie du es vorhin schon gesagt hast. Also es hängen ja auch Arbeitsplätze am Ende des Tages mit dran. Arbeitsplätze heißt dann wieder, dass alle davon profitieren. Sei es Baufirmen für Wohnungsbau, sei es die Gastro, sei es der Lebensmittelhandel, also alle, die an der Wertschöpfungskette hängen, oder auch die Gemeinden und Kommunen dann eben, die dann darüber ihre Einnahmen letztendlich auch nochmal generieren können. Das sind spannende Aussichten, wie ich finde, und das stimmt doch auch sehr positiv, oder?
Total. Also es macht einen Riesenspaß gerade, finde ich. Und wir sind natürlich sehr politisch abhängig, aber ich habe alle Parteiprogramme gewälzt, und bisher haben alle Parteiprogramme ganz klar gesagt, so das Thema Energietransformation und vor allem das Thema Wasserstoff in diesem Mix ist relevant. Daher bin ich guter Dinge, dass wir das die nächsten Jahre umsetzen können.
Jetzt haben wir gerade über das Thema Wasserstoff gesprochen, und wenn wir über Wasserstoff sprechen, kommen wir aber ja auch nie um das Thema herum, vielleicht Umweltverträglichkeit. Vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Also welche Maßnahmen ergreift ihr, wenn es um das Thema Umweltverträglichkeit eurer Projekte im Energiepark geht, und auch das Thema Wasserstoff und Trinkwasser? Vielleicht magst du uns da nochmal zwei, drei Worte zu erzählen.
Klar, also grundsätzlich die Umweltverträglichkeit, da sind wir gerade dabei, die Konzepte auszuarbeiten. Und ich glaube, da hat Deutschland als auch die EU ein sehr klares Reglement, wie das zu funktionieren hat. Und da sind auch die Unternehmen, die das schlussendlich federführend machen, haben großes Interesse daran, dass das auch auf nicht nur, sagen wir mal, gesetzlichen Anklang findet, sondern auch emotionalen Anklang. Das ist aber etwas, was sich jetzt wirklich Stück für Stück zu erarbeiten ist oder in der Erarbeitung steckt. Zum Thema Wasser, das ist natürlich eines der emotional stärksten Themen. Hier laufen unterschiedlichste Studien dazu, wie sich die Entnahme von Wasser auf die Umwelt auswirkt. Hierbei ist ganz klar zu sagen, die Produktion von Wasserstoff, die wir hier in Sande bzw. in Friesland vorhaben, wird langfristig nicht auf Trinkwasser basieren. Also nicht auf, in dem Fall, Brunnenwasser, sondern unsere Region, und das ist auch eines der Gründe, warum die Unternehmen hier in den Norden zu uns nach Norddeutschland kommen, gerade hier in unserer Küstenregion, ist, dass wir grundsätzlich sehr, sehr viel Oberflächenwasser haben. Da muss man jetzt unterscheiden, das habe ich auch gelernt, zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser. Das sind zwei ganz unterschiedliche Wasserkörper. Die haben zwar Verbindungen zueinander teilweise, aber gerade bei uns im Norden wird ein riesiger Bereich, Anteil des Wassers, den wir hier als Regenwasser bekommen, in die Nordsee geflutet oder gesielt. Ihr kennt alle unsere ausgeästete grüne Landschaft, wo überall kleine Gräben sind, Tiefsensils, da wird das Wasser geführt, und meistens dann, wenn es nicht genutzt wird, und dann ein Großteil wird in die Nordsee gebracht. Und das ist ja Süßwasser. Und auf diesem Wasser, was so oder so in die Nordsee geht, basiert das Konzept der Wasserstoffproduktion. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und auch im Prinzip die einzige Möglichkeit, dieses Projekt durchzusetzen bzw. umzusetzen, kommt daher, dass das ist immer so einfach, ne? Das Geld bestimmt, die Banken bestimmen schlussendlich, wie solche Projekte funktionieren. Nach den EU-Reglements sind Projekte, die Wasser verbrauchen, nur möglich, wenn sie nachhaltiges Wasser nutzen. Sind sie nur finanzierbar. Und nachhaltiges Wasser ist nicht in dem Sinne Grundwasser, sondern das ist Wasser, was von woanders gewonnen wird. Und dementsprechend sind diese Projekte auch gar nicht anders finanzierbar. So. Ist jetzt irgendwie ein sehr trockener, schnöder Grund, aber es ist leider so. Wir reden hier über mehrere Milliarden Euro, die am europäischen Kapitalmarkt eingesammelt werden, um dann hier investiert zu werden. Mhm. Und da gucken die Investoren ganz klar, ist das nachhaltig? Und wenn es nicht nachhaltig ist, kommt das Geld nicht. Dementsprechend ist die Schleife selbst von den Investoren selbst dahin, die sind sehr, sehr getrieben, dass das Wasser aus nachhaltigen Quellen kommt. Und die Quelle hier ist im Prinzip Regenwasser, was gesiehlt wird an dem Standort vorbeifließt.
Aber das ist letztendlich ja auch ganz gut eigentlich, auch gerade für die Zuhörer nochmal, die eventuell Ängste hatten, dass jetzt reines Trinkwasser unter Umständen für die Wasserstoff Bereitung genutzt wird und das jetzt auch vielleicht 1 Million Kubikmeter, also da gibt es ja die wildesten Geschichten zu. Aber gut eben vielleicht dann nochmal zu hören, dass wir darüber nicht reden. Also wir reden nicht über Trinkwasser, sondern wir reden rein über Regenwasser oder eben Wasser, was quasi sowieso nur in die Nordsee fließen würde.
Genau. Also das ist natürlich auf der anderen Seite, ist ein Prozess. Es wird sozusagen, die ersten Jahre wird wahrscheinlich mit Trinkwasser angefangen, die kleineren Anlagen, aber diese Anlage wächst über 10 Jahre. So. Und das deutsche Wasserrecht ist auch so, dass man relativ lange braucht, bis wir Wasser aus dem Siel nehmen dürfen. Da wird gerade dran gearbeitet, aber klassischerweise dauert so ein Recht zwischen 10 und 15 Jahren. Wenn man das jetzt einem Investor sagt, der sagt sofort, nee gut, dann gehe ich jetzt doch nach Argentinien und baue es da. Mhm. Aber das ist sozusagen die Konkurrenz, mit der wir zu kämpfen haben. Wir haben ja nicht mit der Konkurrenz zu kämpfen, nach Motto, die gehen. Oder sozusagen das nächste ist Holland, die ganz schnell sind. Das heißt, wir werden ein nachhaltiges Prozessmanagement dahinter haben, wo ganz klar ist, dass die ersten Anlagen werden zumindest als Backup-Lösung Trinkwasser haben, wenn es vorhanden ist. Also nur dann. Ne? Diese Lösung, und das ist auch, was die Investoren sagen, darf nicht länger als eine Anfangsübergangszeit sein, sondern nachhaltig, langfristig wird ausschließlich auf Wasser, aus Regenwasser aufgesetzt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht anders und es macht auch keinen Sinn, weil das unser Trinkwasser ist tatsächlich teilweise angereichert mit Mineralien, die für die Elektrolyse schlecht sind, was das Oberflächenwasser gar nicht hat, muss das aufwendigst wegreinigen. Also nur für ein Gefühl zu kriegen. Und die Elektrolyse trinkt hochdemineralisiertes Wasser. Also wenn wir jetzt davon so eine Colaflasche trinken, ja, ich glaube, das reicht noch nicht ganz, aber wenn man 2 davon trinkt, dann das ist lebensgefährlich. Weil das uns die Mineralien entzieht. Und das ist ja genau das, was wir in Trinkwasser wollen, wir ja Mineralien drin haben. Und da, das ist ja das Schöne an Grundwasser, dass das da drin ist. Das Oberflächenwasser jedoch, das ist im Prinzip etwas verdreckt durch Schwimmkörper oder irgendwas der Art, aber hat nicht diese Mineralien, die es bekommt, wenn es durchs Grundwasser durchgesackt ist. Also wir wollen es eher oben weg haben und nutzen es dann und reinigen es dann auf.
Ja, spannend. Jetzt nochmal was zu deiner persönlichen Rolle und verknüpft mit der Rolle der Region. Also Wilhelmshaven ist ja die Region Friesland, Wilhelmshaven ist ja in aller Munde seit das erste LNG-Terminal, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, angeknipst wurde und gilt seitdem ja durch verschiedenste Projekte, wo ihr jetzt irgendwie auch dazugehört, als Energiedrehscheibe, so wie man sich mittlerweile in der Region darstellt. Und du bist ja auch jemand, ein großer Fürsprecher für die Region, bist ja auch in deiner Funktion beim Arbeitgeberwirtschaftsverband unterwegs. Wenn man dich auf LinkedIn verfolgt, dann sieht man dich hin und wieder auch mal nach Fernost reisen und das habe ich beispielsweise wahrgenommen. Also meine Frage geht jetzt eigentlich in die Richtung so, ist das bei dir jetzt auch ein persönlicher Antrieb, der im Bereich der erneuerbaren Energien und auch jetzt vielleicht für die Perspektive in der Region steckt? Oder ist das jetzt rein der Unternehmer Maximilian von Wedel, der, ich sag mal, jetzt rein unternehmerisch denkt?
Wie soll ich das sagen? Meine Familie ist irgendwie seit bummelig 800 Jahren hier in der Region. Gödens ist hier, es steht so, wie es heute steht, seit 500 Jahren. Ich habe in die Wiege gelegt bekommen oder auch ganz klar den Auftrag bekommen, die Region und Gödens zu erhalten. Also mich verbindet extrem viel mit explizit dieser Region. Und ich habe schon meinem Vater immer sehr viel drüber gesprochen, was können wir tun, damit diese Region vorankommt? Wie kann man sie entwickeln? Was sind gute Richtungen? Was sind schlechte Richtungen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Also mein Vater war Volkswirt und haben wir sehr viel darüber gesprochen. Auch mit meiner Familie sprechen wir viel darüber. Das heißt, mir ist persönlich extrem viel daran gelegen, dass die Region sich entwickelt und zwar positiv. Für mich ganz persönlich, wo kann ich um dieses Ziel zu erfüllen, wo kann ich persönlich einen, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Impact, also einen Mehrwert bringen? Und das ist natürlich da, wenn ich meine Expertise im Energiebereich damit verknüpfe, was überregional oder regional funktioniert. Und das versuche ich genau zu tun, da wo ich wirklich etwas beitragen kann. Und ich glaube, in dem Bereich Energie kann ich etwas beitragen, und in meiner Rolle dann beim Arbeitgeberverband kann ich diese Perspektive mitbringen, kann diese Perspektive des Thema Energie bei überregionalen oder regionalen Terminen auch vorbringen, habe sozusagen da eine gewisse Betroffenheit, weil ich selbst aus dem Bereich komme, aber gleichzeitig es auch wirklich im Detail erklären kann, und damit hoffe wirklich bewusst, und deswegen investiere ich sehr, sehr viel Zeit in diese Themen. Die bringen mir als Unternehmer nichts, uns als Familie nichts, sondern ich glaube, das sind sehr, sehr viel für die Region, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir als Region sehr, sehr viel Potenzial haben und wir schaffen können und uns auf die nächsten Generationen wirklich gut ausrichten können. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Ja, ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich nicht zu weit ausgeholt habe mit deiner Frage, aber das ist eigentlich das, wo ich auch hin wollte. Also, und das ist eigentlich die Antwort, die ich haben wollte.
Also um's einfach zu sagen, ne? Ich nutze meine Expertise als Unternehmer, um sie in ehrenamtlichen Gremien in der Region einzusetzen, um dort Mehrwert für uns alle zu schaffen.
Genau, und da wollte ich mit meiner Erläuterung auch so ein wenig hin. Also man merkt ja schon, dass die Region seit 4, 5 Jahren extrem im Aufbruch ist durch dieses Energiethema. Können wir jetzt darüber wieder diskutieren, und das ist dann ein anderes Thema. Ob das Thema LNG ist ja nun mal nur für kurze Zeit eben ein perspektivisch ein wichtiges Thema. Aber durch dieses ganze Thema, was sich da jetzt eben gewandelt hat, Energy Hub, Energiedrehscheibe Deutschland, also da können wir jetzt die verschiedensten Schlagwörter hier reinwerfen, finde ich, merkt man schon auch in der Außendarstellung aktuell, dass die Region durch dieses Energiethema und wo ihr ein großer Player jetzt oder auch einen Player mit auf dem Markt seid, erheblich an, glaube ich, positiver Energie dazu gewonnen hat.
Definitiv, weil wir als Region nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern eigentlich sogar weltweit etwas zu bieten haben, was nicht viele Regionen können. Kann man das einfach, vielleicht ganz spannend, ich kann es ein bisschen in Zahlen darstellen. Wir haben vor 2, 3 Wochen haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir mit einem dänischen Fonds jetzt in Sande zusammenarbeiten. Die wollen dort, also Kopenhagen Infrastrukturpartners heißen, die möchten 800 Megawatt Elektrolyse im Wasserstoffpark Friesland bauen. Und wir haben diese Pressemitteilung rausgegeben, natürlich hauptsächlich CIP und wir als Friesen Elektra als Enabler mit dabei. Und also unsere Presseleute haben gesagt, wir haben damit in, ich glaube, über 110 Medien weltweit in 15 Staaten haben das aufgenommen und wiederholt und darüber berichtet. Und wir haben mit diesen Pressemitteilungen anscheinend bummelig 100 Millionen Leute erreicht, die alle in unsere Region gucken. Das muss man sich vorstellen. Und daran sieht man, unsere Region. Wir sind der Zutritt zu momentan Europas größter Volkswirtschaft, die industriell geprägt ist. Wir sind das Zutrittstor. Wir haben hier Strom, Wasser, wir haben alle Leitungen da. Das ist so spannend, auch von außen drauf geguckt. Und da guckt man wirklich auf Wilhelmshaven und die Landkreise drumherum. Das ist, und diese Situation, da müssen wir auch jetzt sehr geschickt sein, das zu nutzen. Das ist nichts, was heute oder morgen zum Erfolg führt. Aber jetzt konstant, bewusst diese Entwicklung weitertreiben, dann werden wir in 15, 20 Jahren hier eine der prosperierendsten Regionen sein und das Ganze mit einem, in diese Prosperation ist ein grüner Gedanke eingewoben. Und das finde ich so wahnsinnig spannend und freue mich auch, wenn wir das hinbekommen, dass meine Kinder hier aufwachsen können in so einer Region. Am Wasser, wahrscheinlich eine spannende Wertschöpfung, die grün angehaucht ist oder eine grüne Basis hat um sich herum. Wahnsinn. Also ich finde, die Aussichten, die wir haben, sind irre.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Also das macht so richtig Hoffnung. Das ist jetzt irgendwie zum Ende raus genau das, was wir jetzt gerade nochmal gesucht haben. Also um den Podcast, glaube ich, auch damit meiner Meinung nach abschließen zu können. Also man merkt einfach, das ist ein unheimlich komplexes, aber total interessantes Thema. Und wo man sich wahrscheinlich auch 2 Stunden drüber unterhalten könnte. Die Frage ist halt, wer hört dann den 2 Stunden? Wir versuchen immer daher auf so knackige 45 Minuten zu kommen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, aber da wird genickt da hinten. Also sehr schön. Also ich hoffe, wir konnten unseren Hörern einen kleinen und interessanten Einblick erstmal geben in dich, Maximilian, und vor allem, was ihr da gerade Spannendes mit dem Energiepark, mit der Friesen Elektra plant. Also, dass man jetzt mal über die Autobahn fährt und weiß, was passiert da jetzt eben auf der rechten oder eben linken Seite, egal in welche Richtung man jetzt fährt. Und wenn wir das hinbekommen haben mit dem heutigen Podcast, dann bin ich ganz zufrieden, oder Thomas?
Ja. Ich schließe mich dem an.
Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt uns in die Kommentare auf Instagram oder bei Spotify kann man jetzt auch Kommentare abgeben unter dem Podcast. Dann würden wir die an Maximilian weiter.
Ja, absolut. sehr gerne. Also wir vielleicht dazu, wenn da Fragen sind, weil das tatsächlich wirklich so ein komplexes Thema ist. Wir machen relativ viele Veranstaltungen. Wir sind zum Beispiel in Sande auf dem Markt. Zwischenzeitlich müssen wir mal gucken, wann, einfach auf der Website schauen, sind wir ab und zu jeden Donnerstag zur Marktzeit. Und da stehen immer 2 Projektingenieure von uns, wo man sich einfach mal ins Gespräch kommen kann und Fragen stellen kann. Wie funktioniert das Ganze? Was sind die Gedanken? Wie geht die Entwicklung etc.? Also gerne auf uns zukommen. Wir sprechen da super, super gerne drüber, weil uns ist auch total wichtig, ist, dass solche transformativen Einschnitte, die auch kommen und Änderungen, das ist ganz viel Veränderung, dass wir da so viel wir darüber sagen können in dem Moment oder auch selbst wissen, weil es neue Technologien sind, wir das gerne mit euch teilen.
Genau, und das ist, glaube ich, auch wieder ein ganz, ganz spannender und toller Punkt. Also und ich hoffe, das konnten wir mit dem Podcast auch so ein bisschen mitgeben, den positiven Spirit, der in diesen Veränderungen dann auch steckt. Das sieht vielleicht auf den ersten Augenblick da manchmal auch alles ein bisschen anders aus, dass da jetzt ein paar mehr Windräder stehen oder PV-Anlagen, aber hört euch den Podcast an und lasst euch von dem positiven Spirit und von der zukunftsträchtigen Strategie, die dahinter steckt, dann auch hoffentlich mitnehmen. Wir werden euch den Link nochmal in die Shownotes packen zu eurer Website. Kann man da auch nochmal raufklicken. Und ansonsten würde ich sagen, also vielen lieben Dank für das Gespräch. Schön, dass wir die
sehr
Zeit
gerne. Sehr gerne.
Dass wir den Termin endlich gefunden haben, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und Thomas, magst du noch was sagen?
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und
sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Eben. Ciao.
Danke. Ciao.